Diese Folge wird präsentiert von SW Motec, deinem Partner für durchdachtes Motorradzubehör.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Guten Morgen, guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr uns zuhört. Mit dieser Folge widmen wir uns nach längerer Pause mal wieder einem Technikkapitel, das vielleicht gar nicht so emotional aufgeladen ist wie jetzt Fahrwerke vielleicht oder Motoren, aber das trotzdem nicht ganz unwichtig ist. Und aufgeladen ist schon ein gutes Stichwort. Wir sprechen heute über die Starterbatterie. Ich bin Ferdinand Heinrich Steiger, ich bin Redakteur und Podcaster beim Motorrad und ich freue mich für dieses Thema. Ein Motorrad-Urgestein, möchte ich fast sagen, am Mikrofon zu haben. Hallo Klaus Herder.
Das Urgestein verdreht gerade die Augen, aber hast schon recht. Alter, dicker Mann aus Norddeutschland.
Ich hab mir langjähriger Service-Onkel und jetzt Motorradautor aufgeschrieben, aber...
Ja, Service-Onkel immer noch und Autor ist eine spezielle Konstellation. Das kriegt man so im Alter, wenn man nicht mehr sozial kompatibel ist, dann wird man Autor.
Okay. Ja, Klaus, bevor es losgeht, ich habe noch eine Kleinigkeit in eigener Sache, denn in einer der kommenden Folgen, da möchte ich, beziehungsweise wollen wir, weil der Johannes wird auch dabei sein, wir wollen da Hörerfragen beantworten und wenn ihr zum Beispiel Hintergründe zum Podcast wissen wollt, wie wir Themen entwickeln, an welche Folgen wir uns noch ganz besonders gut erinnern oder bei welchen Folgen wir gerne mehr erzählt hätten, dann schreibt uns. Ihr könnt uns natürlich auch Persönliches fragen oder über die aktuellen Themen, fast egal was. Schreibt uns einfach am besten an unsere Mailadresse podcast@motorradonline.de. Und jetzt aber zum eigentlichen Thema. Klaus, ich habe nämlich ins Archiv geguckt der letzten 10, 15 Jahre und jedes Mal, wenn es um Batterien, um Ladegeräte, um irgendwas ging, was mit diesem Thema zu tun hat, dann kam es aus deiner Feder. Hast du da einen Draht dazu, einen besonderen, oder... Wie kommt es, dass...
Jetzt ist natürlich das Thema Batterien, wenn das im Kollegenkreis auftaucht, schreit natürlich jeder Juche und sagt, geil, Emotionsthema, möchte ich unbedingt machen. Ich war vielleicht einfach nicht schnell genug, das Thema abzulehnen. Nein, ich habe zu Hause, bei mir im Norden, habe ich eine kleine Werkstatt und meine Frau behauptet, ich hätte zwei Laster. Zum einen sammle ich Motorräder, die ich nicht fahre und zum zweiten bin ich ladegeil. Also jedes dieser Fahrzeuge, egal ob Auto oder Motorrad, hängt an einem Dauerladegerät. Und man kann mir viel nachsagen, ich bin in einigen Bereichen, ich will nicht sagen schlampig, aber ein wenig nachlässig vielleicht, aber bei mir gab es noch nie Startprobleme nach einer Winterpause. Also der Akku, wie er denn heißt, der Starterakku war immer vollgeladen. Ich habe noch nie eigentlich privat Batterieprobleme gehabt und deshalb sind die Themen vielleicht immer bei mir gelandet.
Das heißt, du hast auch ganz immer aktuelle persönliche Erfahrungen da, die du dann immer mit reinbringst.
Also zumindest habe ich in jungen Jahren gelernt, was man alles falsch machen kann und versuche jetzt, diese Fehler zu vermeiden.
Ja, junge Jahre ist vielleicht auch gut. Ich hatte mir aufgeschrieben, früher in ganz dicken Anführungszeichen, weil früher ist ja immer relativ, aber es war ja vor ein paar Jahrzehnten war es ja noch übersichtlich. Da gab es ja eigentlich nur die klassische Bleisäure-Batterie.
Ja, ich würde noch gar nicht mal so sagen, so viele Jahrzehnte, das ist gar nicht mal her. Bis Mitte der 1990er Jahre, war das sicherlich Stand der Technik. Zumindest Stand der im Originalmotorrad verbauten Technik, weil es halt günstig war, weil es bewährt war. Also ja, 25, 30 Jahre in etwa ist es her.
Ja, also ich kenne es tatsächlich noch von meinem ersten Motorrad. Das war eine G650 GS von BMW und da, also die habe ich auch relativ schnell ersetzt, weil mir diese hinter zigfach Schrauben und Abdeckungen verbaute Batterie, die dann auch noch auslaufgefährdet ist, wenn das Motorrad umkippt, was bei einer Enduro ja mal passieren kann, also da ist mir das auch noch begegnet, aber abgesehen davon habe ich das Gefühl, ist das schon ja nicht mehr so weit verbreitet.
Also eine Herausforderung ist ja schlicht und einfach, warum sich auch ein bisschen was getan hat bei den Batteriebauarten. Du kamst früher schlicht und einfach an eine Batterie recht einfach ran. Ganz alte BMW oder ja alte BMW, Strich-5er, Strich-6er, da hast du am Anfang gar keinen Seitendeckel gehabt bei der Strich-5er. Bei der Strich-6er gab es einen Seitendeckel, die war mit Gummiband befestigt, die hast du in 30 Sekunden abgenommen, Sitzbank aufgeklappt und dann warst du an der Batterie dran. So. Und je mehr nachher die Japaner Thermomaner, die Joghurtbecher verbaut wurden. Es wurde immer größere Bastelei, um an der Batterie ranzukommen. Und die Herausforderung war eigentlich immer, bei einer Batterie, die so eingebaut war, dass du nicht rankommst, man musste sie schlicht und einfach früher ausbauen. Weil beim Laden, was ich ja empfehle, kommen wir vielleicht noch zu, Pflegeverhalten, beim Laden entstehen halt Gase und ein Säurenebel. Und wenn du früher eine Batterie im eingebauten Zustand geladen hast, selbst wenn man die Pole abgeklemmt hat, dann sorgte dieser Nebel dafür, dass der, egal was Metall war, sich überall niedersetzte. Und dann hattest du irgendwann eine Schwinglagerung, ein Rahmendreieck, was angegammelt war. Das war das Dilemma eigentlich. Also wie gesagt, früher eine Bleisäurebatterie ausbauen war überhaupt kein Problem. In den meisten Fällen, je mehr die Motorräder verbaut waren, umso mehr kam der Wunsch auf, im eingebauten Zustand eine Batterie laden zu können oder einen Akku laden zu können, wie er heißt.
Ja, aber das heißt auch, dass diese Batterien eigentlich heutzutage höchstens noch im Youngtimer-Bereich wahrscheinlich eine Rolle spielen, wenn überhaupt, oder?
Das ist so die Größenordnung. Also du kannst sagen, Youngtimer läuft ab 25 Jahre bummelig und dann sind wir ja in der Größenordnung so kurz vor der Jahrtausendwende. Du hast teilweise bei Fahrzeugen, bei günstigen Rollern, bei den ersten China-Rollern, die rauskamen, die haben auch noch sehr viel später diese Akkus verbaut, weil die schlicht und einfach billig waren in der Produktion, ne? Die ganze Größenordnung. Aber du hast schon recht, heute ist dieser Bleisäure-Akku, wie wir ihn von ganz früher können, mit den Stöpseln, mit den 6 Stöpseln, ist heute nicht mehr angesagt. Mhm. Gibt es heute eigentlich nicht mehr bei neu und auch nicht bei normalen Gebrauchtmaschinen.
Ja, das gab ja dann als kleinen Fortschritt, gab es doch irgendwann später die MF, also die Maintenance-Free, also sprich die wartungsfreien Batterien.
Ja, wartungsfrei ist natürlich aber Blödsinn, ist auch, weil ja. Warten musstest du die auch, aber es war kein kleiner Fortschritt, das war ein gigantischer Fortschritt. Weil das, was ich vorhin ansprach, nämlich das Thema, ich muss die Batterie ausbauen, gab es dort nicht mehr. Maintenance Free hieß ja, die waren schlicht und einfach geschlossen. Also entweder von vornherein schon geschlossen, so wie du sie gekauft hast, komplett befüllt. Oder am Anfang hast du einen Batteriesäurepack immer noch dazu gekriegt. Ne? Da war so eine Abdeckleiste, hast einen Batteriesäurepack gehabt mit 6 Bereichen miteinander verbunden, genau definierter Säuremenge. Hast das Zeug da reingekippt und dann kam das Deckelchen drauf oder der große Deckel und der blieb auch drauf. Mhm. Da war also nichts mehr mit Entlüftungsschlauch, den du verlegen musstest, sondern du konntest die Batterie so reinsetzen und konntest die Batterie auch so laden. Da gab es glücklicherweise auch noch nicht so sonderlich viel Elektronik, die da dran hing. Das heißt, du konntest wirklich ruhigen Gewissens ein Ladegerät dranhängen an die eingebaute Batterie. Und das war in Sachen Servicefreundlichkeit ein Riesenfortschritt schon.
Ja, noch einen Schritt weiter. Also wenn wir jetzt noch kurz auf die grundsätzlichen Typen eingehen, ist ja dann die Gelbatterie.
Ganz genau, ja.
Das ist für mich so eigentlich gefühlt der Standard heutzutage.
Ja, Fließbatterie oder Gelbatterie. Es geht ja darum, du hast ein Elektrolyt, also eine Flüssigkeit in der Batterie, verdünnte Schwefelsäure. So, und das war ja der Grund, warum sowohl früher bei den Bleisäure-Akkus als auch später bei den ersten Maintenance Free die Dinger wohlweislich aufrecht verbaut werden sollten, einfach mal, damit da nichts ausläuft, damit die Brühe da bleibt, wo sie hingehört. Und bei den Gelbatterien und auch bei den Fließbatterien, das ist so eine Liga, kann man grob sagen, technisch ein bisschen Unterschied vom Ladeverhalten. Die haben einen Riesenvorteil, dass du sie wirklich in jeder Lage eigentlich verbauen kannst. Du hast es angesprochen, Enduro-Fahrer, ein Segen. Oder wenn du versucht es halt extrem flach zu bauen. Ich weiß so, die ersten Buells hatten zum Beispiel Batterien, die waren so leicht schräg eingebaut, weil da Rahmenkonstruktion und Schwingkonstruktion anders aussah. Das war ein weiterer großer Fortschritt, ganz genau. Also Gelbatterie, völlig richtig, war die nächste Generation.
Ja, ich erinnere mich auch an eine Geschichte, die hat mir der Ralf Schneider, unser Kollege, letzte Woche erzählt oder vorletzte Woche, als ich ihn auch gefragt hatte zu dem Thema, hat er auch, ich weiß nicht mehr ganz genau, welches Motorrad das war, irgendein italienisches Sportmotorrad.
Frag mich nicht,
egal, bevor jetzt was, es ist auch nicht so wichtig, aber es ging darum, dass die Batterie auch ganz tief unten im Rahmen unter der Verkleidung saß und dass die auch bei einem Sturz mal, dass er dann da überall Säureschaden quasi hatte. Also ja. Natürlich vorrangig für Enduro-Fahrer interessant, aber es reicht ja, wenn ein Motorrad umkippt durch einen Parkrempler oder was
ganz
weiß
genau.
Ich. Also es ist schon.
Sobald du das schnell merkst, ist es ja wunderbar, aber wenn ihr das Ding in der Winterpause umkippt, weil Opa da mit seinem Ford Taunus gegendengelt, dann hast du ein Problem, wenn du 2 Monate später merkst, dass die Batterie flach liegt.
Ja.
Ne?
Dann, es gibt ja noch die AGM, also die Absorbent Glass Mat.
Das ist eigentlich das, was ich eben schon mit einbrachte. Also das
ist so ein Spezialfall eigentlich, oder?
Ja, das ist vergleichbar mit dem Gel. Es geht ja darum, dieses Elektrolyt in irgendeiner Form zu binden. Und ob du da jetzt Kieselsäure dazu kippst und dann so Gel dazu kommt, was dann aussieht, ein bisschen wie ja, Marmelade, sowas in der Form, das ist die eine Möglichkeit, die Flüssigkeit zu binden. Und die Absorbent Glass Mat heißt ja nichts anderes übersetzt als saugfähige Matte. So, das ist ein Vlies. Und das hat genau die gleiche Funktion, wie es Gel im Grunde genommen auch, dass da keine Flüssigkeit, salopp gesagt, drin herumschwappt. Aber das ist so vom Ziel, welches du da verfolgst, einfach mal lageunabhängigen Einbau zu gewährleisten, ist es eigentlich das gleiche wie eine Gelbatterie.
Werbung.
Bist du bereit für dein ultimatives Motorradabenteuer mit SW Motec? Als internationaler Hersteller für hochwertiges Motorradzubehör steht SW Motec für durchdachte Gepäcklösungen perfekt angepasst auf dein Bike. Vom Tankrucksack über den Seitenkoffer bis zur Hecktasche. Entdecke auch das Zubehör für Schutz, Sicherheit, Ergonomie, Navigation und Sitzbankumbauten. Damit bist du für jede Witterung und Herausforderung bestens gewappnet und hebst deine Fahrerlebnisse auf ein neues Level. SW Motec, part of your ride.
Ja, und dann kommen wir eh schon zum großen Gamechanger, möchte man sagen, weil sie eben nicht nur diese völlig freie Einbaulage ermöglichen, sondern weil sie eben teilweise 4-5 Kilo leichter sind. Die Lipo-Batterien, beziehungsweise Lifepo, Lithium, Eisen, Phosphor.
Eisenphosphate, ja.
Genau, also die, da war ich auch übrigens im Archiv sehr überrascht, dass es die doch schon 2013, meine ich, hattet ihr da mal diesen Produkttest.
Ja, die gab es auch schon vorher. Also die, man kann das ja ein bisschen festmachen, wann gab es die ersten Handys mit Lithium-Ionen-Akkus? Das ist Mitte der 90er so, dass sie eine Marktdurchsetzung hatten. Gab es sicherlich schon viele, viele Jahre vorher in der Entwicklung. So, aber ab Mitte, Ende der 90er spielten die halt eine große Rolle. Nur das Problem war, Lithium-Ionen-Akku ist ja nur der Oberbegriff. Und die Teile, die du da halt im Handy hast, waren und sind teilweise halt immer noch brandgefährlich, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du da mit falscher Ladetechnik rangehst. Aber Lithium-Ionen ist, wie gesagt, nur der Oberbegriff. Und die Eisenphosphat, die dann für den Kfz-Bereich kamen, einfach mal sind da anspruchsloser. Aber das spielt eigentlich schon seit Anfang der 2000er durchaus eine Rolle. Das war am Anfang ein ganz heißer Scheiß, salopp gesagt, für Motorsportler. Also die haben gesagt, bevor ich jetzt ein paar tausend Euro in Carbonteile investiere, kaufe ich mir halt so einen Akku. Aber die hatten am Anfang halt auch, ein Problem war es nicht, aber die Herausforderung, dass die, sagen wir mal, für den Winterfahrer, den es ja noch vor 20 oder 15 Jahren gab, waren die bedingt tauglich. Also die schafften dann im Winter nicht unbedingt das, was eine normale Starterbatterie, ein Starterakku liefern sollte. So ab 0 Grad wurde es ja schon ein bisschen kritisch. Und sie braucht eine besondere Ladetechnik. Und eine besondere Ladetechnik heißt ja nicht nur ein Ladegerät, sondern du musst auch eine besondere Ladetechnik am Motorrad haben. Ne? Das gibt die Lichtmaschine, einen Laderegler. So, und die sind natürlich auf einen bestimmten Akku ausgelegt. Das heißt, dieses muntere Thema, ich baller da jetzt mal Lithium-Ionen rein, weil es ist leichter und hat keinen Memory-Effekt und sowas alles. Theoretisch eine tolle Idee, aber wenn man ein bisschen weiter denkt, kann es dazu führen, dass der Akku und die Ladetechnik nicht zueinander passen. Das ist alles in den letzten Jahren viel, viel entspannter geworden. Es gibt ja jetzt auch Ladegeräte, speziell für Lithium-Ionen-Akkus, aber schon eine andere Liga. Also ich würde als sagen wir mal, aktuellen Stand der Batterietechnik durchaus die Gel und auch die Absorbent Glass Mat Akkus werten. Also Lithium-Ionen läuft parallel dazu. Ich würde jetzt keine Wetten abschließen, dass dauerhaft nur Lithium-Ionen im Motorradbereich eingesetzt wird.
Ja, also das ist auch mein Eindruck, dass es nach wie vor nicht abgelöst hat, sondern dafür ist es, also es ist schon deutlich günstiger geworden, so.
Ja. Aber es ist immer noch relativ teuer, die ganze
Geschichte. Es ist halt schon ein günstiges es ist immer noch günstiges Gewichtstuning, wenn man so will. Vor allem auch an so einer Stelle, die eben, ja, also weit oben im Motorrad manchmal ja auch da möchte man ja auch nicht viel Gewicht haben.
Ja, oder ist es ein Traum für Umbauer, ne? Die einfach sagen, ich möchte ein cleanes Rahmendreieck haben, ich möchte das Ding irgendwo hinstecken, wo man es möglichst gar nicht sieht. Das ist dann das andere Extrem. Du sagtest eben, oben stört es nicht mehr so sehr vom Schwerpunkt, aber es gibt auch Shopper-Umbauten, Bobber-Umbauten, wo das Ding dann wirklich ganz, ganz unten kurz über Fahrbahnoberfläche in irgendeinem kleinen, dezenten Kästlein versteckt ist.
Ja, die sind ja auch kleiner. Also du,
deutlich kleiner. Ja. Was aber auch ein kleines, was ist das Problem sein kann. Nein, Problem nicht, Herausforderung. Du hast am Anfang seit gut 10 Jahren gibt es die Dinger ja schon so, dass sie halbwegs bezahlbar sind, aber es gab halt keine Normgrößen. Du musstest also, wenn du deinen Akku rausgenommen hast, musstest du ein bisschen improvisieren mit den Anschlüssen. Ne? Also entweder waren die Kabelanschlüsse zu kurz und du musstest die Batterie auf irgendeine Moosgummiplatte stellen, die Lithium-Ionen-Batterie, du musstest links und rechts abpolstern. Also für Bastler war das ein Traum, aber einer, der jetzt der Meinung war, ich nehme den alten Akku raus und setze einfach Lithium-Ionen rein, das war nicht immer ganz so einfach.
Ja. Kannst du sagen, wie es da jetzt auch, also jetzt hat man ja schon die ersten Langzeiterfahrungen, wie sieht es da mit der Lebensdauer aus im Vergleich zu den bisherigen bewährten Akkutypen?
Entscheidend ist die gute Pflege. Also du kannst ein Lithium-Ionen, kannst du innerhalb einer Wintersaison den Hals umdrehen. Ja,
das geht
aber. Das geht relativ schnell, wenn du nämlich sagst, hoppsala, ich schließe das gute Teil einfach an mein altes Ladegerät an und ich habe auch noch sogar ein altes Autoladegerät, das haut da noch mehr Ampere rein. Die Dinger mögen es ganz gern, das klingt irgendwie widersprüchlich, aber nicht ganz vollgeladen zu sein, zumindest in der Winterpause. Das heißt, je nach Hersteller empfehlen die immer so 50-70%, teilweise auch ein bisschen 70%. So, aber wenn jetzt einer da ein Dauerladegerät ranballert, was in dem Moment, wo die Ladung ein bisschen absackt oder die Batteriekapazität ein bisschen absackt, nachlädt und dann wirklich noch so eine Pulsladung reinballert, da kannst du dir ganz schnell so eine Lithium-Ionen-Akku zerschießen. Aber um jetzt nochmal auf deine Frage direkt hinzukommen, im Normalfall, wenn einer gut pflegt, halten die Dinger tatsächlich länger als ein Bleisäure-Akku oder als, was ja im Grunde auch Bleisäure ist, aber eine andere Bauart als ein Gel-Akku und ein Button-Akku, ne?
Also länger sogar, okay.
Ja, von einem das Reizvolle ist, sie haben halt keinen Memory-Effekt, wie man das bei den ersten Lithium-Ionen vom Handy noch kannte. Die Dinger waren nach 2-3 Jahren platt. Da musste man immer was dran tun, dass sie in Bewegung bleiben. Das ist bei den Schätzchen nicht so. Also mittlerweile, würde ich sagen, ausgereifte Technik und es gibt auch richtig geile Ladegeräte dafür, wo du aus ruhigem Gewissen sagen kannst, hänge ich die Winterpause über meinen Lithium-Ionen ran, ohne sie kaputt zu laden.
Ja. Also ich muss auch sagen, ich habe die letzten 2 Batterien, die ich auch altersbedingt ersetzen musste, da habe ich mich auch wieder für Gel entschieden. Gar nicht mal so aus finanziellen Gründen, weil gerade wenn du irgend so ein Weihnachtsangebot oder irgend so ein Aktionsangebot hast, dann sind die ja teilweise gar nicht so viel teurer. Ja. Und es reicht ja bei den Lithium-Akkus, reicht ja, meine ich, eine kleinere Kapazität, weil die eben dementsprechend trotzdem...
Höhere Startlast, ganz genau.
Ja, genau, ja. Und aber der Grund war dann letztendlich, dass ich mir gedacht habe, da bräuchte ich dann ja eigentlich auch gleich wieder ein neues Ladegerät und dann habe ich mich dann doch wieder für das Bewährte entschieden. Dazu kamen dann auch noch so, ja, dass so die Bewertungen, man lässt sich dann ja doch ein bisschen davon beeinflussen, die waren dann teilweise echt durchwachsen und dann dachte ich mir...
Ja, es ist ja mit dem Ladegerät, Ladegerät nicht getan. Das, was ich vorhin ansprach, du hast ja auch eine Ladetechnik von Seiten des Motorrads. Einfach mal. So. Und wenn du jetzt natürlich mit einer Ladetechnik hast, deine Lichtmaschine hat einen Laderegler, so, und wenn dieser Laderegler einfach mal auf eine bestimmte Batteriebauart ausgelegt ist, heißt das nicht automatisch, dass der genauso gut arbeitet, wenn Lithium-Ionen drin ist. Es kann sein, dass das Ding nur teilweise geladen wird. Einfach mal. Und deswegen, wenn du wir sind ja alles so Halbwissen, Halbprofis, aber wenn du mit Profis sprichst, die nichts anderes als Ladetechnik machen, die empfehlen dir dringend, bau das ein, was dein Motorradhersteller vorgibt, beziehungsweise was dein Motorradhersteller als Fortschritt zulässt. Also die Tatsache, oh, ich habe ein altes Motorrad, aber ich haue jetzt Lithium-Ionen-Akku rein, passt in den seltensten Fällen perfekt. Und man sollte wirklich das reinbauen, was der Motorradhersteller empfiehlt, weil schlicht und einfach die Ladetechnik am Motorrad dafür ausgelegt ist. Ne?
Gibt es da trotzdem so eine Faustregel? Weil ich glaube, wir hatten das letztens diskutiert in der Redaktion, so das Durchschnittsalter, der durchschnittliche Motorradbestand, waren es irgendwie 19 Jahre, glaube ich, das durchschnittliche Motorrad.
Also. Ich würde es überhaupt nicht pauschal sagen, okay, weil du machst im Zweifelsfall zu viel verkehrt. Also du hast BMW, ich lässt da gern über eine meiner Lieblingsmarken, BMW gehört eindeutig zu, ich lässt da wirklich gern drüber, aber die haben ja zum Beispiel sehr frühzeitig in eigene Ladetechnik oder zumindest eigene Ladetechnik in Auftrag gegeben, Ladegeräte. So. Und das war der Horror für Ladegerätehersteller, weil BMW auch den ganzen Kabelbaum kam, wo es immer so ausgelegt hat, dass der für eigene Ladegeräte gedacht war. War natürlich clever. Du musstest zum BMW hinterlaufen und für 200 Steine da das Original BMW-Teil kaufen. So, und alle anderen hinkten immer hinterher. Aber um es mal positiv zu sehen, BMW war da immer sehr, sehr früh schon dran mit sehr moderner Technik einfach mal. Und andere Hersteller haben jahrelang noch die alten Akkus da reingeballert. Also da würde ich wirklich nicht pauschal sagen, dass man sagt, oh, seit 5 Jahren oder 10 Jahren, guckt euch wirklich an, was der Hersteller empfiehlt, was er gemacht hat. Im Zweifelsfall sind die Werkstätten am allerbesten darüber informiert, weil in jedem Frühjahr vor Ostern ist Batterie der heißeste Scheiß, der über Tresen geht, immer.
Ja, ist interessant. Ich hätte jetzt erwartet, ich meine klar, bei einem 30, 40 Jahre alten Motorrad, da leuchtet es ja ein, aber ich dachte mir jetzt so bei einem Motorrad von 2005, 2010, hätte ich jetzt schon gedacht, da kann man das sorgenfrei anschließen, aber klar, im
Zweifelsfall. Genau aus dem besagten Grunde würde ich es nicht machen, weil ich weiß nicht, wie mein Laderegler funktioniert, ob der genau dafür ausgelegt ist, was ich da an Ladespannung brauche, wann er abschaltet, wenn er wieder loslegt, sowas alles. Also da würde ich tatsächlich, abgesehen davon, so eine Gelbatterie oder so ein Mattenheimer, wie ich die Dinger nenne, ey, die Apparate sind wirklich wartungsarm. Wartungsfrei ist keine von den Dingern, aber im Grunde musst du da auch nicht mehr machen, als was du beim Lithium-Ionen-Akku machst. Gut, den musst du in der Winterpause vielleicht ein bisschen seltener an spezielle Ladegerät anschließen. Aber es ist ja auch kein Hexenwerk, sich da ein paar Kabel an einen Plus- und Minuspol ranzudengeln, so dass du da mit dem Stecker rankommst. Da brauchst du keine Sitzbank aufbauen, keinen Seitendeckel abnehmen. Also,
ja, da gibt's ja vor allem mittlerweile auch genügend Adapter, dass man dann möglichst schon so einen Anschluss hat, der erreichbar ist für das Ladegerät. Also
wird teilweise sogar jetzt serienmäßig schon verbaut. Also ich weiß es von Harley, meiner zweiten Lieblingsmarke, so Old Fashioned, die manchmal aus dem Wirken. Früher haben es die Händler meist freiwillig gemacht, dass die dir einen Anschluss so gelegt haben, dass du rankamst. Weil aus einer modernen Harley eine Batterie ausbauen ist genauso anspruchsvoll wie aus einer BMW eine Batterie auszubauen mittlerweile. Ist ein bisschen Fummelkram. So, und wenn ich das richtig mitbekommen habe, gehörte das ja zur umfangreichen Modellpflege neben neuen Lederfransen und neuer Lackfarbe. Nein, das war jetzt lästern. Dass tatsächlich ein Zugang fürs Ladegerät im neuen Maschinenzustand schon dabei ist.
Das ist natürlich praktisch. Ja, gibt es beim Thema Ladegeräte, da schließt sich das Thema über Wintern ja auch an, gibt es da eigentlich irgendwas zu beachten, außer dass man halt da vielleicht auch nicht sparen sollte und die Batterie dann über den Winter eben auch ein bisschen pflegt, indem man sie anschließt?
Ja, erstmal gilt zu beachten, dass du nicht alles, was zu Hause noch rumsteht vom Vater, dass du das nicht unbedingt an dein Motorrad dranhängst. Weil wenn das alte, ungeregelte Ladegerät, mit dem du früher den fetten Akku vom Granada aufgeladen hast, wenn du das jetzt an eine Motorradbatterie ranhängst, dann drehst du ja auch relativ schnell den Hals um. Mhm. Weil die Dinger regeln nicht ab. Das Teilchen fängt an zu kochen und da kannst du Batterie kaputt machen. Andererseits bei Ladegeräten, wenn die für Motorradbatterien ausgelobt sind und meistens steht der Metall da drin auch für welche Batterien ganz genau und einige haben sogar schon mittlerweile eine Funktion drin, mit denen du auch Lithium-Ionen-Akkus. So, man muss sich angucken, wie weit man Ladefreak ist. Ich bin Ladefreak. Ich liebe es, wenn ich ein Display habe, wo ich sehen kann, was ist der aktuelle Ladestand, sowas alles. So, du musst dann allerdings auch Knöpfchen drücken, um die passende Batterie mit der passenden Stromversorgung zu verbinden. So, das ist was für Lade-Junkies. Und dann gibt's, ich weiß, M&S hatte früher so eine Lademaus. Doof, Mann, sicher. Du hattest also zwei Anschlüsse, die waren auch noch verpolungssicher. Das Gerät hat selbst gemerkt, wenn du da den falschen Anschluss dran hattest. Und du brauchtest nur einen Stecker in die 230-Volt-Steckdose und das war's. Mhm. Der schrecklichste Ladegerätetest, den ich mal gemacht habe, wahrscheinlich eine der Geschichten, über die du gestolpert bist. Ich glaube, ich hatte, 12 Geräte, 16 Geräte, kriege ich nicht mehr hin. Und alle kriegten als Urteil gut oder sehr gut. Mhm. Das ist völlig frustrierend für einen Tester, weil du musst ja irgendein Gerät haben, wo du sagst, ey, was für ein Scheiß ist das denn? gab's nicht. Also das, was hier die teilweise auch als Eigenmarken, die Louis oder Polo dieser Welt haben, oder auch C-Tech, ich werde jetzt nicht C-Tech-mäßig gesponsert.
Da warst du aber auch vor Ort,
da war ich auch mal tatsächlich. Und auch das ist natürlich Asien-Gedöns, salopp gesagt. Also die Dinger werden auch in Fernost gefertigt, weil da wahrscheinlich die Löhne einen Tick anders aussehen. Aber die werden tatsächlich in Schweden entwickelt. Ich war mal in Schweden, die sitzen in Mittelschweden. Mittelschweden sah ein bisschen aus wie DDR 1987, nur dass die Leute wahrscheinlich mehr verdient haben. Nein, es war also wirklich tiefste Provinz und alles sehr, ja, ein bisschen trashig, aber dann bist du in diese natürlich rot angestrichene Holzhäuser rangekommen und da saßen dann viele Ingenieure, die sich viel Gedanken über Ladegeräte machten. Die C-Tech-Dinger finde ich einfach klasse, die sind von der Verarbeitung extrem wertig. Die kannst du auch mal draußen stehen lassen, weil die können durchaus mal ein bisschen Wasser unterm Carport ab, wenn es da mal von der Seite reinpisst. Aber nochmal, es gibt auch viele, viele gute Eigenmarken, die genau das Gleiche nachher liefern. Aber man muss sich einfach anschauen, welche Bedienungsfreundlichkeit will ich haben? Will ich Doofmann sicher haben? Will ich Spaß am Laden haben? Kann man haben, wenn man in dem Winter durch die Garage schlappt und sieht, was das Ladegerät gerade macht. Ich finde sowas toll und andere finden es wahrscheinlich mega öde.
Also ich hab die letzten Wochen, na gut, die letzten Wochen jetzt nicht mehr, aber so, ich habe darauf beschränkt, dass ich einfach mein Ladegerät hier abgestöpselt habe, da wieder angestöpselt habe und dann habe ich eben auch diese Anzeige von 1 bis 5, glaube ich, genau, bei dem Ladegerät. Ja, man hat einfach ein gutes Gefühl irgendwie dabei, aber das zweite, dritte Ladegerät habe ich mir dann auch gespart, weil, ja.
Aber die Tatsache allein Ladegerät ist ja schon, da ist ja nicht nur gute Wille auch, sondern die gute Aktion dabei. Schlimm wird es immer dann, wenn die Leute sagen, wir brauchen kein Ladegerät, hab doch ein Multimeter und dann hängen sie das Ding ran und sehen, oh guck mal, 12 Volt. Ja, mit 12 Volt nicht unter Last ist eine Batterie tot, schlicht und einfach mal. Ne? Eine Batterie, also tot, so dass man was dran machen muss. Richtig tot ist, wenn sie unter 12 Volt hat oder 9 Volt anzeigt. Leute denken immer, oh, ich habe ein 12 Volt Bordnetz. Ich habe hier nicht unter Last 12 Volt am Multimeter. Mhm. Ja, steht was drauf. Das sagt überhaupt nichts aus, einfach mal. Ne? Und ein Ladegerät testet halt einen Akku unter Last auch. Das gehört ja dazu, dass das Ladegerät genau weiß, modernes, geregeltes Ladegerät, wann muss ich wieder loslegen? Mhm. Wann wird jetzt Saft schon? Ja. Sollte man machen. Ladegerät ist kein Luxus, gehört, finde ich, in jeden gut sortierten Motorradfahrerhaushalt.
Ja. Du hattest ja gerade eben schon gesagt, die ja teilweise Hausmarken, das ist ja auch so ein Aspekt. Es gibt ja da auch wieder typischerweise die Markenprodukte und dann gibt es die Hausmarken der Filialisten und so weiter.
Ja, auch Hausmarken der Motorradhersteller. Also wenn ich mir das angucke, ja, was jetzt Harley, nicht, dass ich was Falsches sage, aber dieses Gerät sieht mächtig, mächtig so aus wie die Geräte, die ich sonst unter dem Eigennamen und in Schweden entwickelt. Also
sowas.
Ist eine Vermutung. Aber auch der Herr Louis oder der Herr Polo bauen die Dinger ja auch nicht in Hamburg oder Jüchen. Das ist manchmal einfach nur, dass das Label halt geändert.
Ne? Nee, ich meinte jetzt tatsächlich die Ladegeräte, sondern die Batterien. Nochmal einen Schritt zurück.
Okay.
Konntest du da, ich meine, der letzte Test ist jetzt schon ein paar Jährchen her, glaube ich, konntest du da Unterschiede feststellen oder kommt letztlich auch alles aus den gleichen Fabriken und der Preisunterschied ergibt sich dann?
Es kommen aus weniger Fabriken, als es Modelle gibt natürlich, das ist völlig klar. Und auch Harley-Davidson oder BMW haben keine eigene Batteriefabrik, sondern die kaufen die Dinger natürlich auch zu. Aber ich muss gestehen, zumindest den Batterien, die Akkus, die mir untergekommen sind, habe ich da keine dramatischen Unterschiede feststellen können. Man sollte vielleicht ein klein wenig darauf achten, wo kaufe ich das Ding. Also ich würde einen Akku lieber da kaufen, wo die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Akkuumsatz relativ großer ist und nicht unbedingt dort, wo ansonsten Fahrräder und Trecker repariert werden und der letzte Motorradakku vor 15 Jahren verkauft wurde. Und das Schätzchen schon ein bisschen länger im Regal steht. Aber das ist ein Sonderfall. Und selbst eine zumindest trocken vorgeladene Batterie, selbst wenn die am Anfang müde Werte zeigt, und sowas hatten wir im Test auch schon, Ausgangsspannung im Neukaufzustand, die Dinger kriegst du meistens wieder auf vernünftige Werte aufgeblasen, wenn du da die Batterie lädst. Sowieso der Tipp, wenn ich einen Batterie-Akku, korrekt, wir sollten von Akku sprechen. Wenn ein Akku gekauft wird, sind die Dinger zwar vorgeladen, aber in jedem Fall, egal was für einer, hängt das Ding nochmal ans Ladegerät rein, bevor die eingebaut werden. Darum, das ist das Entscheidende.
Ja. Du hast schon gesagt, du bist Ladefreak, was hast du denn in deinem Ladepark oder wie sagt man dann, in deiner Sammlung? Was hast du für also ist das jetzt alles Lithium bei dir mittlerweile oder hast du da einen bunten Mix an?
Ich muss gestehen, ich habe keinen einzigen Lithium. Doch, ich habe Lithium tatsächlich für externe Einsatzzwecke. Also wenn ich es gibt ja so wunderbare Akkukompressoren, einfach mal. Die haben einen Akku manchmal schon drin, aber ich habe auch so kleine Kompressoren, die normalerweise eine 12-Volt-Batterie anschließt, um Reifen aufzufüllen. So, und die haben so zwei wunderbare Klemmen dran und die klemmen mich tatsächlich an Lithium-Ionen-Akku. Mhm. Weil das Ding, weiß ich, das kann ich monatelang stehen lassen und da hat anschließend immer noch genug Saft, um den kleinen Blasebalg da zu betätigen. Nein, mein Fuhrpark hat tatsächlich durchgehend Gel- oder Fließbatterien. Mhm. Ich glaube, ich habe einen alten Zossen noch. Die Kawasaki meiner Frau, die alte GPZ, die hatte tatsächlich einen Bleisäure-Akku drin, den haben wir irgendwann mal durch Bleisäure-Maintenance-Free ersetzt, mhm, so dass man das Ding im Motorrad drin lassen sollte. Also ich habe nichts auf Lithium-Ionen umgerüstet tatsächlich, weil ich mit allen anderen Batterien aufgrund meiner Lade-Junkie-Tätigkeit sehr zufrieden bin.
Okay.
Klassiker, vielleicht nochmal so Fehler beim Umgang mit Batterien, die man da wunderbar machen kann.
Ja.
Also kommen wir vielleicht nochmal auf die alten Schätzchen, auf die Bleisäure, falls man tatsächlich einen Youngtimer hat oder sogar einen Oldtimer und wirklich noch einen Akku mit Stöpseln, mit 6 Stöpseln oben hat. Also so der Klassiker ist, dass man feststellt, oh Mensch, die Batteriesäure ist abgesunken, ich kipp mal was hinterher. Und ich habe noch vom letzten Mal befüllen ein bisschen verdünnte Schwefelsäure, die kippe ich mal hinterher. Man empfiehlt zweimal destilliertes Wasser, aber ey, Säure ist doch viel besser. Nein, Säure ist nicht viel besser. Das Ding kriegt bei der Erstbefüllung verdünnte Schwefelsäure und ansonsten destilliertes Wasser. Kein Wasser aus dem Wasserhahn, kein Wasser aus der Mineralwasserflasche und erst recht keine Säure. Weil es ist eine bestimmte Dichte einfach mal dieses Elektrolyts gefordert, damit das funktioniert, so mit den Elektronen hin und her. Und das versaust du dir, indem du diese Dichte einfach mal durch vermeintlich den guten Willen, ne, ich kipp da mal Säure oben drauf. Also, wenn irgendetwas bei irgendeinem Akku nachgefüllt wird, dann ist es destilliertes Wasser, nichts anderes. Ein Thema hatten wir vorhin auch schon, was gern früher gemacht wurde. Das Ding hängt im Rahmendreieck drin, der Akku. Ich bin zu faul auszubauen, ich ziehe die Stöpsel ab, hänge ans Ladegerät und wundere mich ein halbes Jahr später, warum das Rahmendreieck versaut ist. Da sind wir bei diesem besagten Säurenebel. So, bei den Maintenance-Free-Batterien ist es ein geschlossenes System. Da brauche ich mir keine Sorge machen, da kann nichts rausnebeln oder raussauen. Aber bei den ganz alten, bei den Bleisäure-Akkus wurde dann auch gern mal ein Entlüftungsschlauch vergessen oder falsch verlegt. Entlüftungsschlauch wurde meistens so verlegt, dass der irgendwo unter dem Motorgehäuse, das heißt an der tiefsten Stelle rauskam, weil das ist halt eine Riesensauerei, die da an Gasen rauskommt. So. Und wenn ich das Ding aus Bequemlichkeit ein bisschen anders verlege oder ein bisschen geknickt verlege oder so, dann darf man sich ein halbes Jahr später über die Sauerei freuen. Fehler, ein schöner Fehler, den man bereits beim Einkauf machen kann. Man weiß zwar, ich brauche 12 Volt und ich brauche, weiß ich, 12 oder 14 Amperestunden. Aber ich habe leider nicht drauf geachtet, wo denn meine Pole sitzen und wo denn, wenn es eine ganz alte Bleisäure ist, der Entlüftungsschlauch angesetzt wird. Also ich kaufe eine Batterie, oh, die passt ja, die ist ja günstiger als die andere, ich kaufe sie, stelle dann aber leider beim Einbau fest, dass meine Kabel und jeder Motorradhersteller spart an jedem Zentimeter Batteriekabel, hast du wahrscheinlich auch schon gemerkt.
Ja, ja.
Da ist nichts mit, die sind mega flexibel, die kann ich auch über Kreuz verlegen. Nein, die sind genau so verlegt, dass sie eine ganz bestimmte Einbaulage verlangen. So. Eine Sache noch, dann haben wir die alten Schätzchen aber, glaube ich, abgekaspert. Wenn ich eine Batterie habe, die ich noch öffnen kann, wo ich also tatsächlich destilliertes Wasser, nichts anderes nachfülle und feststelle, oh, der Stand ist aber gerade mal knapp so etwas über Minimum. Ich fülle die jetzt vorher mal schön auf bis Maximum und hänge sie anschließend ans Ladegerät. Doofe Idee, weil Flüssigkeit, speziell dieses Elektrolyt, dehnt sich aus mit dem Laden. Ist dann also über Maximum, kann dann im Doofmann-Fall raussauen. Also, wenn tatsächlich bei alten Akkus die Batteriesäure abgesunken ist unter Minimum, nur so viel auffüllen, dass sie gerade mal eben so etwas über Minimum ist, dann laden und dann gucken, wo der Säurestand ist und erst dann auf Maximum bringen mit destilliertem Wasser, falls ich das noch nicht gesagt haben sollte.
Bin echt froh, dass ich so eine Batterie nicht habe, ganz ehrlich.
Nein, klingt dramatisch, aber,
ja,
aber die alten Säcke so...
ist halt eine Sorge weniger,
finde ich. Die, also, die kennen das alle noch, denke ich.
Ja, ja. Ja, gibt's da noch, na gut, du hast eh schon ein paar Pflegesünden angesprochen, so mit
Ja, ein Klassiker noch, fällt mir gerade ein. Einen schönen haben wir noch. Polfett. Ja, ich kaufe extra Polfett, damit da an den Batteriepolen nichts oxidiert, damit die Klemmen schön sauber bleiben. Ist auch eine tolle Idee. Gibt es so in ganz kleinen Tuben, halten ewig. Also wer Polfett jemals gekauft hat, wird sein Leben lang nie wieder Polfett nachkaufen.
Sieht doch auch Dreck an bestimmt, oder?
Nein, das Zeug ist schon prinzipiell wirklich gut und sorgt dafür, dass da tatsächlich kein Wasser und kein Schiet und Schnodder rankommt. Aber die Leute meinen es dann gut und sagen, oh, Polfeld, ich schmier jetzt den Pol schön ein. Jetzt klemme ich die Batterieklemme ran, einfach mal, und schmier nochmal Polfeld oben drauf. Mhm. Das Problem ist halt, das Zeug isoliert. Und wenn du halt eigentlich Metall auf Metall haben möchtest, damit du eine schön saubere Verbindung hast, aber dazwischen Polfeld hast, dann haut das mit der Verbindung nicht mehr ganz so sauber hin. Mhm. Das merkst du nicht unbedingt direkt, die Kiste wird anspringen, weil du hast ja nicht 2 Zentimeter Polfeld dazwischen. So, aber die Batterie möchte ja auch wieder geladen werden. Lichtmaschine, Laderegler, wie auch immer. Und das läuft dann nicht mehr ganz so optimal. Das heißt, Polfett gehört erst drauf, wenn alles angeschlossen ist, auf die sauberen Anschlüsse. Und die sauberen Anschlüsse machst du nicht mit einer großen Feile, sondern mit einer Messingbürste, mit nichts anderem sauber, wenn da irgendwie ein bisschen was korrodiert ist. Messingbürste. So, Metall auf Metall, zack, und erst dann Polfett obendrauf.
Ja, okay. Mir ist gerade eben noch eingefallen, was ich vorhin fragen wollte. Du hattest ja auch mal einen Test gemacht vor noch gar nicht so langer Zeit. Da ging es um diese Starthilfe-Booster, diese Starthilfegeräte.
Ja, meine zweite große Schwäche in Sachen hat irgendwie mit Elektrik zu tun.
Ja, ich muss ja auch sagen, ich habe vorher, ich weiß nicht, ob ich nicht wusste, ob es sowas gibt, aber seitdem ich mir diesen Test mal angeschaut habe, habe ich mir dann relativ schnell einen gesorgt und der hat mir auch schon mal den Hintern gerettet. aber dazu die Frage, sind diese Starthilfe-Booster, ist denen egal, an welche Batterie sie angeschlossen werden, oder gibt es da auch irgendwas zu beachten, gerade jetzt bei Lithium-Batterien oder
also
bei
denen? Insofern wäre es ganz sinnvoll, wenn dein Vater zufällig ein LKW-Unternehmen hat. Hat er nicht.
Hat er nicht. Ja, was.
aber dann wird er garantiert einen Booster haben, der 24 Volt bringt.
Okay, das
wäre eine doofe Idee. Ja. Also wenn das erstmal geklärt ist, dass das Ding für 12 Volt gedacht ist, kannst du da nicht dramatisch viel verkehrt machen. Mhm. Die haben meistens auch eine Absicherung, dass du dir nicht gerade die ganze Elektronik da verschießt bei den Dingern. Aber was du vielleicht meintest eben auch, dass es da mittlerweile ja zwei Wege der Starthilfe gibt. Es gibt die Akkubooster, wo wir also tatsächlich einen Akku drin haben. Der ist Lithium-Ionen mittlerweile fast überall. So, das Ding kannst du als Powerbank auch benutzen. Also du hast im Grunde genommen so ein kleines Kästchen von Zigarettenschachtelgröße bis, weiß ich, A4-Größe für größere PKWs. So, und da hast du meistens auch einen Kabelsatz dabei, mit dem du dein Handy laden kannst oder irgendwas anderes machen kannst. Hm, das ist ein Akku. So, und der hat einen extra Anschluss für ein, sieht aus wie ein Ladekabel, aber so, dass du auch an deine Starterbatterie rankommst. Das sind Akku-Booster. Mhm. Aber das heißeste Zeug, und das ist der letzte Test, den ich zusammen mit unseren Automotor- und Sportkollegen gemacht habe, sind die Kondensatorbooster. Und das ist wirklich was richtig Geiles. Also wer davon noch nie was gehört hat, sollte mal Kondensatorbooster googeln. Hatten wir auch in Europas größter Motorradzeitschrift mal drin als Test. Die haben die riesengroßen Vorteile, die funktionieren immer. Du hast bei diesen Akkuboostern, die lädt man auf, Lithium-Ionen-Akku, relativ geringe Selbstentladung.
Die sollten aufgeladen sein.
Die sollten aufgeladen sein. Nochmal, die haben ja auch eine relativ geringe Selbstentladung. Das heißt, wenn du 2, 3, 4 Monate, nachdem du sie aufgeladen hast, die Dinger benutzen willst, dann haben die meist noch genug Saft, dass sie funktionieren. Mhm. So, das Problem ist nur, wann brauchst du Starthilfe? Im Hochsommer ist klar, bei Sonnenschein. Natürlich nicht. Du brauchst Starthilfe beim Auto zumindest im Winter. In irgendeiner scheiß Zeit, wo es kalt ist. So, oder eben nach der Motorrad-Wintersaison, Pause, also nach 5 oder 6 Monaten.
Oder wenn die Gel-Batterie nicht mehr ganz so fit ist und auf einmal das Motorrad nicht mehr startet nach dem Tanken.
Ich höre da gewisse eigene Erfahrungen.
Ja,
das Problem bei den Dingern, die funktionieren wunderbar, wenn sie denn vollgeladen sind. Und wenn man auch diesen Akku pflegt, weil auch Akkubooster, wie der Name Akkubooster sagt, haben einen Akku drin, der gepflegt werden möchte. Zurück Kondensatorbooster. Kondensatorbooster nimmt Ladung auf. So. Kann auch nichts anderes als Ladung zum Starten sofort in einem Schwung abzugeben. Dann ist er wieder leer genudelt, dann kannst du damit eigentlich nichts machen. Hat aber den Vorteil, du musst nichts pflegen, null. Das ist ein Kondensator, kann man sich mit dem Thema Kondensator mal beschäftigen. Du kannst da kein Handy anschließen zum Laden, es ist kein Ladegerät im eigentlichen Sinne. Es ist nur eine Starthilfe. Aber wenn du ADAC oder irgendwelche anderen Pannenhilfen siehst, die haben mittlerweile Kondensatorbooster an Bord. Und die haben den riesen Vorteil, du kannst im Idealfall, wenn dein Autobatterie, Motorradbatterie dermaßen leer genudelt ist, dass da auch ein Akkubooster nichts mehr zieht, kannst du diese Kondensatorbooster übers Handy aufladen. Die brauchen teilweise nur 5, 6 Volt. Ein Handy hat 5 Volt, kannst du darüber aufladen. Oder wenn deine Auto- oder Motorradbatterie auf 8 Volt runter ist, und da ist sie normalerweise tot.
Ja.
Mit 8 Volt, da fängst du nicht mehr an, eine Batterie zu reparieren, zu refreshen, in seltensten Fällen. So, aber diese 8 Volt reichen, um so einen Kondensatorbooster aufzuladen und deinem Starter so viel Saft zu liefern, dass der Zossen anspringt. Also, Stichwort Kondensatorbooster googeln, bitte.
Ist vermutlich auch leichter und kompakter, nehme
Nein,
ich an, oder?
Nein, deutlich größer. Ein Kondensator ist größer als Lithium-Ionen-Akku.
Das hätte ich jetzt erwartet. Aber
es gibt tatsächlich ein paar Geräte, Kondensatorbooster, die sehen aus wie so ein mittelgroßer Akkubooster. Jetzt machen wir hier Hörspiel und nicht Fernsehen, aber beschreibe, was ich dir zeige im Moment. Was ist das so?
Ja, so DIN A4 fast, oder?
Ja, ein bisschen kleiner als DIN A4. Ja. Also das sind die
kleinen. DIN A5.
Aber die meisten sind tatsächlich einen Tick größer. Also wir sind genau bei A5. Aha. Und die normalen Kondensatoren haben so A4, die Größenordnung. Ja, so.
Ja,
oder
so.
Ein Tick größer. Ganz genau so.
Okay.
Also das ist tatsächlich ein Nachteil. Die Dinger sind ein bisschen größer als die handlichsten Akkubooster.
Okay. Ja, ich bin der große Akkubooster-Fan, weil, wie gesagt, das ist eine Art Powerbank und wenn du abends im Zelt liegst und keinen Stromanschluss gebucht hast, dann hast du da auch nochmal.
Ja, du bist ja Generation der Lampe, der hier permanent irgendwie sein Smartphone und den ganzen Zirkus da aufladen muss. Ich bin Analogsaurier, ich brauche sowas nicht. Ich lese Bücher. Sagt dir der Begriff Bücher noch
ja,
was?
Ja, ich habe auch mal Bücher dabei beim
Motorrad. Ja, der Trend zum Zweitbuch hält in eurer Generation, glaube ich, anders.
Das muss halt kompakt sein, damit es reinpasst, aber.
Und beleuchtet.
Taschenbücher. Ach, nee, das ist eher deine Generation, glaube ich, wieder. Ja.
Ferdi, ja, was musst du noch wissen zum Thema?
Ich glaube, jetzt haben wir doch einen ziemlich guten Rundumschlag schon gehabt, oder? Pflegesünden fällt dir jetzt, glaube ich, auch nichts mehr ein.
Also man kann sich wirklich mit Technik beschäftigen und man kann 1000 Katalogseiten blättern. Das ist wie ein Helm. Ich mache ja auch gerne mal einen Helmtest, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wo man sagt, Klaus, welcher ist denn der beste Helm? Der beste Helm ist der, der dir am besten passt, der knackig passt und den du gerne aufsetzt, mit dem du auch unterwegs bist. Das gleiche gilt für Ladegeräte einfach mal. Dir hilft das überhaupt nicht, wenn du ein Gerät hast, wo du jedes Mal überlegen musst, oh boah, da sind 5 Tasten, welches Modell habe ich denn jetzt? Habe ich jetzt MF, habe ich jetzt ZDF, habe ich ARD oder was habe ich jetzt? Wo muss ich drauf drücken? So. Ist doch scheiße, wenn einer keinen Spaß dran hat. So, deswegen guck an oder bekomm raus, wie dir Laden Spaß macht. Und dann steht und fällt es damit, dass du es tatsächlich umsetzt. Wie mit dem Helm. Helm schützt nur dann, wenn du aufsetzt. Ladegerät hilft nur dann, wenn du es auch tatsächlich mal anschließt.
Ja, also ich würde auch sagen, so komplex ist es dann ja doch nicht. Wenn man sich jetzt nicht so sehr reinfuchsen will oder vielleicht auch, wenn einem das Laden jetzt auch nicht so viel Spaß macht, dann reicht es ja eigentlich, wenn man sich eine passende Batterie kauft, das dazu passende Ladegerät kauft und das vielleicht ab und zu anschließt.
So, vielleicht noch abschließendes Wort für die, sind es Zuhörer, die sowas hören, was wir jetzt gerade machen? Ja, das sind Zuhörer.
Ja.
Weil vor einer Woche dachte ich noch, Podcast wäre irgendwie so ein chinesisches Nudelgericht, aber jetzt habe ich gelernt, was
ja,
es ist.
Also du Zuhörer. Darfst ja auch was lernen hier.
Ich darf auch was lernen. Der ein oder andere Abonnent der VDI-Nachrichten, falls es die noch gibt, wird jetzt natürlich mokieren, die reden immer durcheinander von Batterie und Akku. Vielleicht das nochmal klären. Also eine Batterie halte ich jetzt für den Oberbegriff.
Mhm.
Das heißt ja auch Batterie-Ladegerät. Also ein Akku ist auch eine Batterie in gewisser Weise, aber nicht jede Batterie ist auch ein Akku. Also Batterie ist was man entleert, aber im Normalfall nicht wieder aufladen kann. Die schmeißt du halt weg. Und Akku ist was, ne, was du aufladen kannst und immer wieder aufladen kannst. Übrigens auch Vorteil von Lithium-Ionen-Dingern. Ich schweife ab, aber die kannst du halt unendlich oft aufladen. Die kriegst du nicht so schnell kaputt. Also, es soll sich keiner unserer Zuhörer darüber ärgern, dass wir hier zwischen Akku und Batterie immer wild hin und her springen. Das ist, denke ich, umgangssprachlich.
Sind ja, darum geht es ja. Ne?
Also, so.
Okay. Ja, Klaus, ist bald mal wieder ein Test geplant eigentlich? So als kleinen Ausblick? Oder...
Pff, Also
ist das Thema einfach
ich hoffe nicht, so weil Ladegerätetest ist frustrierend, habe ich dir erzählt, weil es kommt immer raus, die funktionieren alle irgendwie.
Ja, ich war ja nicht lang Service-Redakteur, aber das ist natürlich, stimmt, das ist frustrierend, wenn du nur gut und sehr gut hast. Dann ja, ist
und bei Batterien befürchte ich auch, dass wir erstmal noch ein paar Themen haben, die wichtiger sind als das. Was wir sicherlich machen werden in nicht allzu ferner Zukunft, ist wieder die Akku-Booster. Mhm. Weil wie du richtig sagtest, haben die natürlich nette Nebenfunktionen und da tut sich immer noch was. Die werden immer kompakter, werden immer leistungsstärker. Kondensator-Booster hatten wir erst im letzten Jahr getestet, die ganze Geschichte. Also mit dem ganzen großen Thema Ladetechnik, Akkus werden wir uns sicherlich auch weiterhin beschäftigen, aber wir haben konkret nichts in der Pipeline für dieses Jahr und für nächstes Jahr verrate ich noch nicht.
Okay, na gut. Also dann nochmal vielen Dank, Klaus, und euch danke fürs Zuhören. Und wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, dann möchte ich auch nochmal von euch wissen, wie sind denn eure Erfahrungen mit den LiPo-Batterien? Also wie gesagt, ich bin da, bis jetzt war ich eher so never change a running system, also beim Thema Akku, um es richtig zu sagen, bin ich da auch echt eher konservativ, aber eigentlich würde ich schon mal gerne auf LiPo umsteigen bei der nächsten Gelegenheit. Genau, schreibt mir einfach einen Kommentar oder eine Mail an podcast@motorradonline.de und dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Ciao.